Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Nachdem wir in der letzten Folge das Thema systematischer Risiken betrachtet und die Einwertung von Finanzinstituten und deren systematische Relevanz beleuchtet haben, wollen wir heute einen Schritt weitergehen. Frau Professor Dr. Buch, die Vizepräsidentin der Bundesbank, hat auf einem Vortrag im April 2023 nämlich über den Einfluss des Kryptomarktes auf die Finanzmarktstabilität gesprochen. Hier wollen wir ansetzen und ihre Ausführungen entsprechend genauer beleuchten. Zum Einstieg und so ein bisschen als kleiner Reminder an die letzte Folge, hier nochmals unsere Definition der Finanzmarktstabilität.
Finanzmarktstabilität bezieht sich auf die allgemeine Stabilität und das reibungslose Funktionieren der Finanzmärkte. Wenn die Finanzmärkte stabil sind, gibt es weniger Anzeichen von übermäßiger Volatilität, Panikverkäufen oder systemischen Risiken. Ziel ist es, dass die Finanzmärkte effizient arbeiten, Finanzinstitute solide sind und es keine schwerwiegenden Störungen gibt, die das gesamte Finanzsystem gefährden könnten. Eine stabile Finanzmarktumgebung ist entscheidend für das Vertrauen der Anleger, das reibungslose Funktionieren der Wirtschaft und die Vermeidung von Finanzkrisen.
Es geht also um den reibungslosen Ablauf in der Finanzwelt, sei es im Kreditgeschäft, im Wertpapierhandel oder auch im Zahlungsverkehr und entsprechend natürlich dann auch darum, irgendwelche Krisen, Finanzkrisen zu vermeiden. Wie in der Vorwoche, auch heute eine kurze Vorwarnung an alle Bitcoiner, da Frau Buch immer wieder von Kryptoassets spricht und ihre Daten auch immer auf den kompletten Kryptomarkt basieren, betrachten wir in dieser Folge auch nicht explizit Bitcoin versus Altcoins, sondern werfen dementsprechend, wie Frau Buch eben auch, alles in einen Topf. Das liegt eben daran, dass Regulierer den Markt auch genau mit diesem Blickwinkel entsprechend betrachten. Hier gibt es keine Unterscheidung von Bitcoin zum Rest des Marktes. Deshalb nicht gleich vom Stuhl kippen, wenn ich zum wiederholten Male vom Kryptomarkt spreche oder welche Form der Regulation wir brauchen. Versuch lieber auch mal das Ganze mit der Brille der sozusagen der Gegenseite zu sehen, um deren Vorgehen vielleicht auch besser nachvollziehen zu können. Weil nur so kann man, sofern das denn gewünscht ist, auch mit diesen entsprechend in den Austausch gehen. Bevor wir jetzt voll ins Thema einsteigen, müssen wir aber auch noch definieren, was in der Definition von Frau Buch eigentlich unter die Bezeichnung Kryptoassets fällt. Aktuell existiert hier keine international eindeutige Definition für Kryptoassets. Laut dem Financial Stability Board handelt es sich bei einem Kryptoasset um einen digitalen Vermögenswert, der vom Privatsektor ausgegeben wird. Und der basiert hauptsächlich auf Kryptographie und setzt eine verteilte Buchführung oder ähnliche Technologien ein. Ein Kryptoasset verwendet also in dieser Definition im Vergleich zum traditionellen Finanzsystem keine konventionelle IT-Infrastruktur. Trotz der technologischen Unterschiede weisen Kryptoassets aber auch Gemeinsamkeiten mit dem traditionellen Finanzsystem auf, wie zum Beispiel den Handel an Börsen, Transaktionen, also Überweisungen, und es gibt auch hier Kredite oder weitere Parallelen. Des Weiteren unterscheidet Frau Buch zwischen den nativen Token, also der Kryptowährung an sich, Bitcoin, Ether oder andere, und Stablecoins. Erstere sind nicht durch finanzielle Vermögenswerte gedeckt und zweitere, die Stablecoins, sind an Zentralbankwährungen gebunden und überwinden Ineffizienzen im traditionellen Zahlungssystem durch die Nutzung moderner Technologien, wenn man das als Überbegriff so vielleicht sagen kann. Zudem sind sie entsprechend durch Fiat-Geld wie Staatsanleihen dann hier auch gedeckt, zumindest diese Asset-Backed Stablecoins, was aber den Großteil des Marktes hier ausmacht. Der Kryptomarkt machte zu Jahresanfang 2023 eine Marktkapitalisierung von rund 1 Milliarde US-Dollar aus, was gerade mal 0,2% der globalen Finanzvermögenswerte entsprach. Mittlerweile gehen wir wieder auf die 2 Milliarden zu, was aber immer noch ein winzig kleiner Teil ist im großen Finanzmarktspiel. Der Kryptomarkt ist stark konzentriert, die 6 größten Token machen mehr als 70% der Marktkapitalisierung aus. Wenn man Stablecoins rausrechnet, dann liegt Bitcoin allein bei 50%. Noch konzentrierter ist aber auch der reine Stablecoin-Markt, wo 90% der Marktkapitalisierung allein auf die größten 3 zurückzuführen sind. Zusätzlich ist der Kryptomarkt auch in Sachen Handel auf, man könnte sagen, eine Handvoll Kryptobörsen beschränkt. Die Kryptobörsen bieten neben dem Handel auch verschiedene Dienstleistungen wie Maklerdienste, Kreditvergabe, die Verwahrung der Coins sowie Clearing und Abwicklung an. Wir merken also, der Markt ist in mehreren Facetten aktuell auf einzelne oder wenige Player konzentriert. Das sind natürlich Eigenschaften, die bei den Regulierern weniger gut ankommen und natürlich auch deren Alarmglocken läuten lassen. Heute möchte ich dich auf das aktuelle Gewinnspiel aufmerksam machen. Am 3. Februar veranstalte ich ja ein Bitcoin-Einsteiger-Event im Bitcoin-Hotel in Plochingen bei Stuttgart. Hierzu gibt es aktuell ein kleines Gewinnspiel. Du kannst ein Ticket fürs Event gewinnen, sowie das Buch Die orangene Pille von Ijoma Mangold. Was du für die Teilnahme tun musst, kommentiere den entsprechenden Tweet auf Twitter und like oder retweete diesen. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, 14. Januar um Mitternacht. Den Link zum Tweet findest du in den Shownotes. Und falls du nicht auf dein Glück vertrauen willst, weitere Infos zum Einsteiger-Event und Tickets gibt's auf www.sound-money.de und die orangene Pille findest du natürlich auch bei copiaro.de. Mit dem Gutscheincode SOUNDMONEY sparst du dir hier noch 5%. Link jeweils natürlich auch in den Shownotes. Jetzt ist soweit klar, was eigentlich systemrelevant und Finanzmarktstabilität bedeutet. Wir haben abgesteckt, was unter dem Kryptomarkt eigentlich gemeint ist. Lasst uns also betrachten, welche Risiken bestehen und welche Probleme des Kryptomarktes auch auf den traditionellen Finanzmarkt dann vielleicht auch überschwappen könnten. Wir beginnen mit den Risiken des Kryptosektors. Der Kryptomarkt ist in sich stark miteinander verwoben, wie durch die jüngsten Insolvenzen zahlreicher Kryptoassets-Unternehmen deutlich wurde. Die Risiken im Kryptomarkt entsprechen zunächst weitgehend denen im traditionellen Finanzsystem. Die Kurse reagieren zum Beispiel auf makroökonomische Grundlagen wie geldpolitische Schocks, insbesondere seit 2020. Dass wir bei Bitcoin eine große Abhängigkeit zu Geldpolitik und vor allem zu Geldmenge haben, darüber habe ich bereits in Folge 189 dieses Podcasts mit dem Decentralist gesprochen, als wir über Bitcoin als Risk-on-Asset gesprochen hatten. Link zur Folge in den Shownotes. Die Kurse am Kryptomarkt weisen eine immer höhere Korrelation zu den Aktienmärkten auf. Auch wenn Aktien in der Regel weniger volatil sind, so ist dennoch eine Annäherung der mittelfristigen Auf- und Abwärtstrends zwischen beiden Märkten ersichtlich. Ein weiterer Risikofaktor stellt Ethereum als dominanter Smart Contract Standard oder als dominante Smart Contract Plattform dar. Alles, was in diesem Ökosystem passiert, basiert natürlich auf Ethereum. Besteht im Ethereum-Netzwerk zum Beispiel nach einem Update ein Problem, wirkt sich dies auf NFTs, Stablecoins, den DeFi-Markt und was da sonst alles dazugehört, entsprechend aus. Eine ähnliche Abhängigkeit sieht Frau Professor Buch auch bei den Stablecoins in Bezug auf die Liquidität im Handel mit Kryptoassets. Stablecoins werden weitgehend als Sicherheit für besicherte Kredite oder Margin Trading verwendet. Die Liquidität im Krypto-Asset-System hängt laut ihr insbesondere von den Stablecoins ab, die an den US-Dollar gebunden sind. Die Stablecoins wiederum besitzen natürlich eigene Risiken, die eben klassische Risiken der traditionellen Finanzwelt sind. Gibt es massive Kursverluste im Bereich von US-Staatsanleihen, dann wirkt sich dies zum Beispiel auch auf Tether aus. Oder werden die Zinsen stark gesenkt, wirkt sich das auf Tether aus. Mehr zu den Risiken von Stablecoins hörst du in Folge 177. Ich verstehe das Argument mit der Abhängigkeit von Liquidität im Handel, sehe dieses aber tatsächlich eher im Altcoin-Bereich als bei Bitcoin. Natürlich das ganze Ethereum-Thema hat mit Bitcoin auch wenig zu tun, aber nochmals, wie eingangs erwähnt, die Regulierer betrachten es einfach durch die gleiche Brille, werfen das alles in einen Topf und entsprechend gelten die Risiken aus Regulierersicht dann eben für den gesamten Kryptomarkt und damit auch für Bitcoin. Wie in den letzten Wochen hier mehrfach erwähnt, ist Bitcoin für richtig große Player noch nicht liquide genug. Man kann also nur schlecht große Mengen an Bitcoin kaufen oder verkaufen, ohne dass man selber einen schlechten Kurs für sich riskiert. Ein Problem oder Risiko, wie es Frau Buch beschreibt, ist es aber aktuell eher im viel illiquideren Kryptosektor. Beziehungsweise betrifft bei Bitcoin das Risiko eben nur die ganz großen Fische, dennoch aber besteht hier ein Risiko und man muss es natürlich auch entsprechend so benennen. Kommen wir zur Komplexität von Dienstleistern. Dienstleister im Kryptosektor sind ziemlich spezielle Unternehmen oder Organisationen und deren Geschäftsmodelle können äußerst komplex sein. Sie agieren oft nicht nur als reine Börsen, sondern bieten viele verschiedene Dienstleistungen an, einschließlich Verwahrung und Derivatehandel. Im traditionellen Finanzsystem sind diese Aktivitäten aber getrennt oder unterliegen aufsichtsrechtlichen Anforderungen, um Interessenskonflikte zu verhindern. Klar, bei FTX handelt es sich natürlich um ein krasses Beispiel, aber hier war eine ähnliche Trennung oder ausreichende Governance-Strukturen entsprechend nicht vorhanden. Diese Kryptounternehmen erbringen finanzielle Funktionen in mehreren Rechtsordnungen und agieren über ein Netzwerk globaler Partner. Einige von ihnen haben ihren Hauptsitz in unregulierten Offshore-Regionen oder haben teilweise überhaupt keinen bekannten Hauptsitz. Bei Binance war das ja so ein Thema sehr lange. Es ist auch schwierig, Rechte gegen eine bestimmte Person in einem dezentralen System ohne angemessene Governance-Strukturen durchzusetzen. Dies erschwert die effektive Überwachung durch nationale Aufsichtsbehörden, insbesondere in Abwesenheit internationaler Vereinbarungen über die Einhaltung und Überwachung von den entsprechenden Vorschriften. Kurz gesagt, für den Regulator ist dies natürlich ein massivst zu regulierender Markt, um eine angemessene Kontrolle ermöglichen zu können, die dem Ausmaß und der Genauigkeit des heutigen traditionellen Finanzsystems entsprechen. Kommen wir zur Hebelwirkung. Eine hohe Verschuldung ist ein Schlüsselrisiko für die Finanzmarktstabilität, sowohl im traditionellen Finanzwesen als auch im Kryptomarkt. Und eine hohe Hebelwirkung durch diese Verschuldung verstärkt Boom- und Bustphasen, so zumindest die Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank. Und da gebe ich ihr vollkommen recht, möchte aber mit einem kleinen Augenzwinker vielleicht anmerken, dass der Hebelfaktor oder der Grad der Verschuldung durch das Fractional Reserve Banking in der traditionellen Finanzwelt wahrscheinlich ein viel größeres Problem oder viel größeres Risiko darstellt, als das, was wir heute im Kryptomarkt erleben. Es gibt viele Kryptopositionen, die gehebelt sind, also in welchen zum Beispiel Kredite aufgenommen werden mit der Besicherung, zum Beispiel in Bitcoin. Vom erhaltenen Geld des Kredits, also von dem Fiat, werden dann noch weitere Bitcoin gekauft. Fällt der Bitcoin-Kurs, wird die Kreditposition irgendwann liquidiert. Damit hat der Kreditgeber am Ende in Fiat gerechnet keinen Verlust gemacht. Laut Buch führt dies aber dazu, dass der Kreditgeber den besicherten Bitcoin dann ja am Markt veräußert und entsprechend ein weiterer Preisdruck am Markt entsteht. Denn der Kreditnehmer hätte sonst seine Satoshis ja nicht verkauft. Prinzipiell ist die Aussage und das Szenario natürlich korrekt oder valide. Die Frage ist für mich aber, wie groß hier eigentlich die Gefahr oder das Risiko letztlich wirklich ist. Wenn Bitcoin im Bärenmarkt 50% fällt, dann dürfen weitere 10 oder 20% wahrscheinlich auch nicht mehr entscheidend sein. Geschäftsmodelle, die davon abhängen, ob Bitcoin seinen Wert erhält oder in den Bitcoin nicht mehr als x% fallen darf, sind wahrscheinlich ohnehin keine solide gebauten Geschäftsmodelle. Die aufgezeigte Kettenreaktion erscheint für mich eher so ein bisschen wie das Suchen nach Risiken, die aufgezeigt werden sollen, um das Gesamtrisiko ein Stück weit optisch zu erhöhen. Wenn wir den Blick aber weg von Bitcoin nehmen, hin Richtung Kryptomarkt, muss man allerdings schon sagen, dass sie hier einen Punkt hat. Und man merkt auch, dass die Bundesbank ihre Hausaufgaben gemacht hat. Das von ihr geschilderte Risiko ist genau das Risiko, welches bei Terra Luna entsprechend auch eingetreten ist. Und da muss man ihr entsprechend letztlich Recht geben. Dies hat den Markt stark nach unten gezogen. Was aber jetzt nicht unweigerlich zu einem Problem bezüglich der Stabilität der Unternehmen im Markt führen muss, aber genau in diesem Fall haben wir das nämlich erlebt. Frau Buch kommt dann am Ende ihres Vortrags zum Schluss, dass Risiken, die den Kryptomarkt betreffen, eine präventive Regulierung erfordern. Die inhärenten Risiken im traditionellen Finanzsystem sind auch in Kryptoassetsmärkten vorhanden und im Rechtsspace gibt es die Aussage Same Risk, Same Regulation. Dies erfordert also eine angemessene Regulierung, eine Regulierung, die aber die Innovation nicht übermäßig einschränken darf, sondern auch den Kryptoinvestoren zum Beispiel Schutz bietet und die finanzielle Stabilität entsprechend sicherstellt. Somit müssen Anbieter von Dienstleistungen im Kryptomarkt grundlegende Standards, insbesondere Buchführungsstandards, zukünftig einhalten. Zusätzlich wird der Verbraucherschutz und Regeln zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in den nächsten Jahren deutlich relevanter, gerade im Kryptosektor aufgrund des Schmuddelimages und der Pseudonymität. Hier besteht natürlich die enorme Gefahr, dass man den Bogen überspannt. Die Aufsicht in Europa wird hier bei der Wahl zwischen Innovation zulassen und Geldwäsche verhindern, sich meiner Meinung nach wahrscheinlich immer für die Geldwäschebekämpfung entscheiden. Egal wie effektiv diese letztlich ist und wie viel Innovation dadurch vielleicht zerstört wird. Dieses auf Nummer sicher gehen halte ich grundsätzlich für ein massives Problem, das wir in Europa haben. Noch stellt die Größe des Kryptosektors kein unmittelbares Risiko für die finanzielle Stabilität dar, aber je größer Bitcoin und Co. werden und je verwobener die traditionelle Finanzindustrie mit dem Kryptomarkt ist, desto stärker natürlich auch das Risiko. Für diese präventive Regulierung ist eine Überwachung von Risiken erforderlich. Vor allem die aktuell schlechte Datengrundlage ist derzeit ein Problem. Ein Projekt des Innovation Hubs, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wird daher eine Datenplattform entwickeln, um zuverlässige Einblicke in die makroökonomische Bedeutung von DeFi- und Kryptoassets-Märkten zu bieten. Diese Open-Source-Datenplattform wird Informationen zur Marktkapitalisierung, wirtschaftlicher Aktivität und internationalen Strömen von Kryptoassets bereitstellen. Wettbewerbliche Auswirkungen auf das Kernfinanzsystem müssen ebenfalls besser verstanden werden. Eine Überwachung basierend auf Informationen, die vom Privatsektor freiwillig bereitgestellt werden, die wird den Regulierern nicht ausreichen. Daher benötigen wir Mindestberichtsstandards für Kryptoassets-Anbieter, die eine konsistente Überwachung von Märkten und Risiken ermöglichen. Vielleicht fehlt dir hier jetzt völlig der Bezug zu dem, was Bitcoin eigentlich ist oder darstellt, aber du musst es auch wirklich mit dem Blick der Regulierer mal betrachten. Im Prinzip muss jetzt hier aufgebaut werden, was über Jahre, Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte im Finanzsektor entsprechend entstanden ist. Über das Müssen kann man sich streiten, aber es ist aus deren Sicht vollkommen logisch und nachvollziehbar, dass man diese Strukturen hier natürlich auch aufbaut, wenn man sie im Finanzsektor auch hat. Wie gesagt, same risks, same regulation. Bitcoin kennt keine Landesgrenzen, weshalb hier natürlich auch eine internationale Zusammenarbeit in Sachen Datenerfassung eine große Rolle spielen dürfte. Es laufen bereits mehrere regulatorische Initiativen mit dem Ziel, den Kryptomarkt zu überwachen, ihn vom Kernfinanzsystem zu trennen und den Risiken entsprechend nachzugehen. Das Financial Stability Board koordiniert international regulatorische Ansätze für die Kryptoregulierung und veröffentlichte 2020 eine Empfehlung zur Regulierung, Überwachung und Aufsicht von Stablecoins. Das Basel Committee on Banking Supervision hat 2022 internationale Mindeststandards für die aufsichtsrechtliche Behandlung von Kryptoassets festgelegt. Und die EU setzt mit der MiCA Regulation eine ganze Rechtsordnung mit einem umfassenden Regulierungsregime für Kryptoassets und die Kryptomärkte um. Frau Buch fasst das Ganze letztlich so zusammen. Kryptoassets und Kryptomärkte sind eine relativ neue Innovation in der Finanzwelt. Gute Regulierung muss laut ihr auf der Seite der Vorsicht liegen. Genau hier sind wir an dieser Thematik Innovation fördern versus Geldwäscheprävention. Die bisherige Evidenz zeigt laut ihr deutlich die Notwendigkeit, diese Märkte zur Überwachung und präventiven Maßnahme gegen Risiken zu schützen. Kryptoassets versprechen innovativere Möglichkeiten zur Bereitstellung von Finanzdienstleistungen, als es traditionelle Finanzsysteme tun, bergen dadurch aber auch Risiken und teilweise neue Risiken. Letztlich sind es nicht die Technologien, sondern die Menschen, die Risiken managen. Eine gute Regulierung zielt darauf ab, Risikobereitschaft zu fördern, die für die Gesellschaft vorteilhaft ist, während sie Risiken verhindert, die anderen schaden. Die erste Verteidigungslinie gegen Innovation, die mehr Schaden als Nutzen bringt, sind informierte Verbraucher von Finanzdienstleistungen und ein starker Verbraucherschutz, so Buch. Und mit dieser Einschätzung der Lage dürfte sie in der Welt der Politik und der Aufsicht bei weitem nicht alleine dastehen. Ich versuche es mal positiv zu formulieren. Wir sind an einem Punkt angekommen, an welchem sich die Leute, die Bitcoin als Spielerei, als temporäre Erscheinung abgetan haben, sich diesem nicht mehr verwehren können. Man ist sich mittlerweile bewusst, egal ob in den Zentralbanken der Welt, der Bits oder anderswo, dass dieses Krypto-Zeugs bleiben wird. Ich sage hier bewusst Krypto, weil ich nicht glaube, dass hier alle den Unterschied zwischen Bitcoin und Altcoins verstanden haben. Auf dem Weg in die Massenadaption, welche mit dem heutigen traditionellen Finanzmarkt einhergeht, wird zwangsläufig Regulierung notwendig sein. Und zwar viel Regulierung. Natürlich kann Bitcoin als Bottom-up-Bewegung funktionieren, es dürfte jedoch viel länger dauern und unabhängig davon ist es den Finanzdienstleistern in den westlichen Industrienationen herzlich egal, ob Bitcoiner eine Bottom-up-Bewegung haben wollen oder nicht. Diese Unternehmen gestalten ihr Geschäftsmodell auf Basis anderer Werte. Und die Wall Street ist da, beziehungsweise sie kommt ebenso. Ich prophezeie daher in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Regulierung im Kryptomarkt. Nicht nur im Altcoin-Bereich, also zum einen für die Protokolle und Organisationen dahinter selbst. Viele Bitcoiner hoffen ja auf die Einstufung von Altcoins als unregistrierte Wertpapiere durch die SEC. Diese Forderung teilweise aus dem Bitcoin-Sektor, die kann ich nicht so wirklich nachvollziehen, beziehungsweise finde ich sie ein wenig scheinheilig. Einerseits wehrt man sich gegen jegliche Art der Regulierung und sagt, wir brauchen keinen Verbraucher- oder Anlegerschutz, wir pochen auf Eigenverantwortung. Wenn es dann aber gut für Bitcoin ist, beziehungsweise gegen Altcoins geht, dann ist die Aufsicht auf einmal wieder gut. Aber naja. Zum Zweiten denke ich, wir werden eine wirklich starke Regulierungswelle im Bereich der Dienstleister, zum Beispiel bei Kryptobörsen, sehen. Die werden massive Anforderungen im Bereich Risikomanagement erhalten, was aber auch vollkommen logisch ist. Die Aufsicht kann nicht die Banken zu stetig neuen Vorgaben verdonnern und Kryptobörsen leben einfach im wilden Westen. Die Entwicklung ist hier daher absolut nicht verwunderlich. Diese Entwicklung sehe ich auch als einen notwendigen Schritt an auf dem Weg zum Erwachsenwerden des Sektors und es wird dazu führen, dass Investoren und pfiffige Unternehmensgründer regulatorische Sicherheit erhalten, was die ganze Branche gar beflügeln könnte. Natürlich besteht gerade in Europa jedoch die Gefahr, dass wir Innovationen abwürgen, wobei die MiCA-Regulierung jetzt mit aktuellem Blick drauf gar nicht so übel ausfällt wie befürchtet. Bitcoin selbst sind diese Entwicklungen jedoch völlig egal. Die Spielregeln im Netzwerk werden davon unberührt sein. Wer hoddelt und keine Lust hat, sich mit regulatorischen Themen rumzuschlagen, der kann sich an der Stelle auch einfach nur entspannt zurücklehnen. Ich persönlich halte es jedoch für zumindest interessant, vielleicht auch wichtig, dass man so einen Gesamtblick einfach auf Bitcoin dann auch erhält, was da in nächster Zeit passieren wird. Man bekommt zum einen ein Gespür dafür, wie Nicht-Bitcoiner eigentlich auf das Thema blicken und man kann hier sehr gut sehen, wie die Massenadaption voranschreiten kann oder wird in den nächsten Monaten und Jahren. Auf jeden Fall werde ich euch hier immer wieder auch in Zukunft zu diesen regulatorischen Themen, sei es MiCA oder anderem, auf dem Laufenden halten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.